the pain. You on the run, living a hell, living your ghost, living your end. Never seem to get in the place that I belong. Don't wanna lose the time.
Es gibt äußere Umstände wie Not und Armut in einem Land, die seine Menschen dazu zwingen, zu emigrieren. Gibt es, davon abgesehen, auch innere, kulturelle Motive, die zur Emigration führen können?
innere kulturelle Motive, die zur Migration führen können, zum Wandern sozusagen. Ja, es ist schon interessant, dass 50 Jahre vor Christoph Kolumbus die mächtigste Flotte und mit den größten Schiffen der Welt damals, Hochseeflotte, vernichtet wurde. Und zwar von denen, die sie gebaut hatten. Freiwillig, auf Befehl des chinesischen Kaisers, wurde in den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts eine riesige Flotte von Hochseeschiffen, die vorher nach Afrika gefahren waren, also praktisch ganz Eurasien, Indien, Afrika erkundet hatten, vernichtet. Und es wurde verboten, solche Hochseeschiffe weiter noch einmal zu bauen. Man weiß heute noch nicht ganz genau, wie sie im Detail ausgesehen haben. Und das andererseits eine winzige Flotte von 3 Karavellen, die wesentlich kleiner als diese chinesischen waren, aus Spanien, dann eine ganz neue Welt entdeckt hat, einen neuen Kontinent Amerika, und dass immer wieder solche Schiffsexpeditionen stattgefunden haben aus 2 relativ kleinen Ländern. Portugal hatte eine Einwohnerzahl von etwas mehr als 1 Million damals und hat praktisch ein Weltreich geschaffen für 100 Jahre, das sich von Ostasien bis Brasilien erstreckt hat und Afrika eingeschlossen. Das gleiche mit dem Spanischen. Also warum sind diese Portugiesen mit so wesentlich weniger Mitteln so begierig, die Welt zu umsegeln? Und die Chinesen sagen, nein, wir bleiben zu Hause. Wenn die Fremden interessant sind, dann werden sie schon kommen, sozusagen. Und die Portugiesen gehen hinaus, die Spanier später, die Franzosen, die Engländer, die Holländer, also diese europäischen Nationen, und erobern die Welt und beschreiben sie überall und klassifizieren sie und beherrschen sie auch und zwingen allen Menschen auf der Welt, die ihre Zeitrechnung auf oder den Kalender und so weiter, und vielleicht auch die Sprache, eine dieser Sprachen. Ist das ein Unterschied in der Mentalität? Ich würde sagen, kulturelle Unterschiede, oder was ist der Grund für solche Unterschiede? Mag sein, dass man das auch als kulturelle Differenz beschreiben kann und muss, denn es gibt immer auch weltanschauliche Vorstellungen dahinter, dass der Glaube verbreitet werden muss oder im Chinesischen, dass eigentlich alles Wichtige innerhalb des eigenen Bereichs passiert. Ja. Selbstgenügsamkeit in gewisser Weise bei Konfuzius bereits artikuliert. Also solche Unterschiede gibt es, aber sie sind nicht ausreichend, um die beiden Phänomene dieser beiden Flotten zu beschreiben. Denn da muss man schon auch schauen, warum mussten die spanischen und die portugiesischen Seefahrer und die Könige, die das irgendwie finanziert haben, warum haben sie das gebraucht? Es waren ja keine Ausflugsfahrten. Es sind ja bei diesen portugiesischen Fahrten, oft ist das Schiff untergegangen, aber auch wenn es nicht untergegangen ist, nach Indien meine ich jetzt, wenn es nicht untergegangen ist, ist manchmal nur die Hälfte der Besatzung lebend in Indien angekommen. Es waren schreckliche Zustände auf diesen Schiffen. Und die Leute sind nicht bloß so aus Abenteuerlust, sondern sie hatten tatsächlich auch extreme wirtschaftliche, ökonomische Probleme. Also so der Einleitungssatz Ihrer Frage war auch bei diesen Migrationen, bei diesen Eroberungs- und Entdeckungsmigrationen eine durchaus wichtige Sache.
Viele Menschen sind der Auffassung, Identität würde sich über Nationalität definieren. Nun hat sich aber der Begriff der transnationalen Identität entwickelt. Ist dies eine neue Erscheinung, entstanden durch eine zunehmende Globalisierung? Und welche Auswirkungen, denken Sie, hat dies auf das Heimatgefühl der Menschen?
Ich glaube, dass die Frage nicht ganz allgemein zu beantworten ist. Es gibt unterschiedlichste Fälle von transnationaler Identität, sagten Sie, weil die Bedeutung von Grenzen sagen wir jetzt von Staatsgrenzen oder von Nationen, für die Menschen durchaus unterschiedlich ist, und zwar wesentlich verschieden in einzelnen Bereichen. Ich denke zum Beispiel, es ist ein aufschlussreicher Umstand, dass jemand, der aus Mali stammt in Afrika ursprünglich und eine Zeit seines Lebens in Ghana gelebt hat und dann nach Senegal gewandert ist, das kann er tun und spricht überall dieselbe Sprache. Seine Heimatsprache ist sozusagen in mehreren Staaten zumindest auch gesprochen. Das kann er tun, und er wird aber, so jemand wird als indigen bezeichnet. Auf Englisch indigenous, trifft auf den zu. Hingegen wird man nie jemanden als indigen bezeichnen, der in St. Paul, Minnesota geboren ist und die Vereinigten Staaten nie verlassen hat in seinem Leben. Das ist kein Indigener, sondern ein US-Amerikaner, ein normaler Mensch. Die Indigenen können auch Grenzen überschreiten, Staatsgrenzen, Nationsgrenzen, und bleiben indigen, weil sie sozusagen am globalen Diskurs nicht teilhaben oder insofern sie daran nicht teilhaben. Also ich glaube, dass die Sache mit der transnationalen Identität in Europa wieder ganz anders aussieht. Da gibt es die Wanderung der Eltern aus Anatolien, aus einem Dorf in Anatolien nach Otakring, und wiederum die Wanderung ihres Kindes von Otakring nach Vorarlberg oder nach Kanada und so weiter. Und da fragt man sich dann, welche Rolle spielt für die zweite und dritte Generation noch Anatolien, das Herkunftsland, in dem sie nie gelebt haben, dessen Sprache sie nur mühsam beherrschen und jedenfalls nicht gut in der Schrift beherrschen, weil sie nicht in der ausgebildet wurden und so weiter. Welche Rolle spielt das? Das ist recht unterschiedlich bei den einzelnen Gruppen. Ich glaube schon, dass es über Generationen hin gewisse Konstanten gibt, wo meistens die Religion wichtiger als die Sprache. Bei anderen ist es aber auch so, dass sie mit der Religion die Sprache bewahren. Zum Beispiel bei den Armeniern, die seit nun schon vielen Generationen, seit fast 1000 Jahren, keinen Staat hatten und immer wieder emigriert sind, aber überall auf der Welt einander als Armenier wiedererkennen. Und da ist es dann etwas wie Kultur, was bindet, aber wesentlich auch die Religion. Dann sind es die Heiratsgesetze oder Bräuche, solche wesentliche Dinge im Leben. Das kann man aber, glaube ich, nicht so ganz allgemein beantworten.
Das Interessante ist immer das, was das Thema ins Gespräch bringt, worüber man diskutieren kann und seine Meinung einbringen kann. Und das wäre ganz sicher einmal, wie begegnet man Migranten? Wie begegnen die Menschen in den Ländern, wo diese Leute hin migrieren? Also wie begegnet man Immigranten? Und wie begegnen Migranten selbst den in diesem Land Wohnenden? Da spielt sicher auch die Intoleranz eine große Rolle. Die Intoleranz kultureller und religiöser Art. Denn auch uns ist vertraut, dass wir oft nicht umzugehen wissen mit der Religion, zum Beispiel türkischen Bräuchen. Das, was uns umgibt, ist uns vertraut. Und das haben wir so weit im Griff, dass wir nichts mehr zu befürchten haben. Wenn jetzt aber fremde Menschen in unser Umfeld kommen, dann müssen wir erst wieder lernen, optimal mit ihnen umzugehen. Und dieser Prozess erfordert Energie und erfordert aktives Verändern, das aus einem selbst kommen muss. Und diese Arbeit sind die Menschen oft nicht bereit aufzubringen, mag aus Bequemlichkeit resultieren.
Zum Abschluss möchten wir noch eine Frage behandeln, die uns im Zusammenhang mit Migration immer wieder beschäftigt hat. Die Frage nach der Entstehung der Kultur. Die Frage ist, ob sich Kultur aus sich heraus selbst entwickeln kann oder ob ein Drittes die Kultur setzen muss.
Kultur kann nicht aus sich selbst herausgesetzt sein, denn sie wird produziert durch soziale Handlungen. Und
Demnach wird sie durch zwischenmenschliches Interagieren hervorgerufen. Kultur kann nicht mehr mit geografisch fixierten Orten festgelegt werden. Sie wird deswegen ständig mit sich selbst verhandelt. Hinter den historischen Prozessen der Entstehung von Nationen gibt es eine kulturelle Logik. Und diese wird vom Transnationalismus herausgefordert. Wie wir vorhin gehört haben, ist der Transnationalismus das Identitätsgefühl, das über Generationen umspannt. Menschen, die an verschiedenen Orten daheim sind, in einem Land noch nicht daheim sind und in dem anderen nicht mehr. Deshalb werden soziale Wirklichkeiten durch soziale Handlungen produziert. Es existiert keine vorgegebene Wirklichkeit. Wir machen sie uns selbst. Wir können sie aber nicht objektiv untersuchen, weil wir selbst mit drinnen hängen.
Ein äußerst positiver Aspekt an der Migration scheint mir die Wanderung der Ideen zu sein, also der Austausch von Gedanken zwischen den Menschen. Und ich denke, man sollte gerade diese Möglichkeit, die uns gegeben ist, positiv sehen und sie nutzen, sie als Chance sehen für eine bessere Welt. Ich möchte als Beispiel nennen die Wanderung der Ideen und Entwicklungen der Industrieländer in die dritte Welt, mit der wir vielen Menschen helfen können und wobei wir auch unsere Ängste gegenüber anderen abbauen können. Denn ich denke, die Furcht vor dem Unbekannten abzubauen, basiert darauf, andere zu verstehen, zu lernen. Nur dadurch ist es möglich, auch Missverständnisse, sei es jetzt kultureller oder religiöser Art, lösen zu können.
Transmissions will be sent when I am through. Maybe we could meet again further down the river and share what we both discovered, then revel in.